Willkommen im Lehrerzimmer der Schule am Mühlbach. Hier gibt es kalten Kaffee, einen Kopierer mit eigenem Willen und eine Wahrheit, die das ganze Kollegium kennt und die niemand ausspricht. Die Kinder sind immer 2 Wochen voraus. Jedenfalls bei den Trends. Alle 14 Tage schickt die Welt da draußen etwas Neues durch diese Tür. Mal ist es ein Meme, mal ein Wort, das die Kinder seit gestern sagen und das vorgestern noch nicht existierte. Mal eine frische Idee aus dem Kultusministerium, die alles besser machen soll und meistens das Gegenteil tut. Und jedes Mal stehen dieselben Menschen da und versuchen mitzukommen. Sie werden diese Menschen gleich kennenlernen. Heute, in der allerersten Folge, fangen wir mit dem Phänomen an, das all das am besten erklärt. Und das die meisten Erwachsenen am gründlichsten missverstehen. Wir fangen mit dem Meme an. Und es beginnt, wie so oft, in der 3. Stunde. Herr Kowalski, Mathematik und Physik, stand vor der 8b und stellte eine Frage über die Innenwinkel eines Dreiecks. Die richtige Antwort lautet, der Vollständigkeit halber, 180 Grad. Die Antwort, die er bekam, lautete anders. Ein Junge in der 2. Reihe hob beide Hände, ließ sie auf und ab wippen, als wöge er etwas Unsichtbares, und rief mit voller Inbrunst, 6, 7! Und die ganze Klasse brach in Jubel aus. Nun muss man wissen, Herr Kowalski ist ein geduldiger Mann, aber er ist Mathematiker. Und in einem Mathematiker lebt ein tiefes, unstillbares Bedürfnis, dass Dinge einen Sinn ergeben. Er versuchte es zunächst mit Ruhe. So, jetzt ist gut. Es wurde nicht gut.
6,
flüsterte ein Kind.
7,
antwortete ein anderes, andächtig wie ein Gebet.
6, 7, 6, 7.
Es schwoll an, von allen Seiten, ein sinnloser Singsang, und irgendwo in Herrn Kowalski riss etwas, das seit Jahren unter Spannung gestanden hatte. Und der Mathematiklehrer in ihm übernahm das Kommando. Und er hörte sich selbst, viel zu laut, mit erhobener Faust, das einzige Brüllen, was ihm in diesem Moment heilig war.
Es sind 13! 6 und 7 sind 13! Zum Henker!
Stille. Dann Gelächter, wie er es nie zuvor gehört hatte. Und, was er in diesem Augenblick noch nicht wusste, in der 3. Reihe ein hochgehaltenes Handy, das jede Sekunde davon aufzeichnete. Er beendete die Stunde irgendwie und floh ins Lehrerzimmer. »Sie haben die ganze Stunde 6, 7 gerufen«, sagte er, als er hereinkam. »Was bedeutet das?« »Was bedeutet das?« Frau Brettschneider, 38 Dienstjahre, Geschichte und Erdkunde, und nach allgemeiner Überzeugung des Kollegiums durch nichts mehr zu erschüttern, blätterte ungerührt in ihrem Stapel weiter. »Guten Morgen, Herr Kowalski.« Und die Referendarin Lea, die seit 3 Wochen an der Schule und seither in einem Zustand milder Dauerangst war, sah von ihrem Telefon auf, sehr blass, und sagte das, was die ganze Folge in Bewegung setzen sollte.
»Herr Kowalski, haben Sie das Video schon gesehen?«
»Welches Video?«
»Nichts«,
sagte Lea schnell und steckte das Telefon weg.
»Nichts.«
Es war natürlich nicht nichts. Doch bevor wir zu dem Video kommen, ging die Tür auf. Sie werden sich an dieses Geräusch gewöhnen. Dr. Carla Henning, Digitalisierungsbeauftragte, betrat das Lehrerzimmer mit dem Schwung eines Menschen, der das Feuer zu den Sterblichen bringt.
»Guten Morgen, liebes Kollegium. Ich hatte eine fantastische Idee.«
Kowalski legte den Kopf auf den Tisch. Er ahnte, dass »fantastisch« aus dem Mund von Frau Dr. Henning das Kollegium erfahrungsgemäß einen Nachmittag kostete.
Es war seine erste richtige Lektion an dieser Schule und er hatte sie gut gelernt.
»Wir erreichen die Kinder nicht mehr«, fuhr Henning fort. »Nicht mit Briefen, nicht mit der Homepage, nicht mit Durchsagen. Wir müssen in ihre Welt. Wir müssen«, sie machte eine Pause, »Meme werden. Ich habe einen offiziellen Instagram-Account für die Schule eingerichtet. Es wird ab sofort ein Meme der Woche geben. Pädagogisch wertvoll, aber lustig. Wir gehen viral, liebes Kollegium. Wir sprechen ihre Sprache.«
Sie hielt ihr Telefon hoch. Auf dem Display war das erste offizielle Meme der Schule. Ich werde es nicht in allen Einzelheiten schildern. Sagen wir nur, es enthielt das Schullogo. Es enthielt die Worte POV. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Es enthielt ein Bild eines lächelnden Jugendlichen, der erkennbar aus einer Stockfotodatenbank stammte und vermutlich nie in seinem Leben eine Hausaufgabe gesehen hatte. Und es enthielt, als wäre das nicht genug, die Schriftart Comic Sans. Das Lehrerzimmer schwieg. Es war das Schweigen, das entsteht, wenn man Zeuge von etwas wird, das man nicht wieder vergessen kann.
»Frau Dr. Henning«, sagte ein junger Mann schließlich, sehr behutsam, wie man mit jemandem spricht, der auf einem Fensterbrett steht, »darf ich Ihnen etwas über Memes erklären?« Das war übrigens Dennis Yildiz, Englisch und Sport, gerade aus dem Referendariat, noch jung genug, um morgens zu pfeifen. Merken Sie ihn sich. Er wird in jeder Folge derjenige sein, der übersetzen muss. Womit wir bei etwas wären, das es ab heute in jeder Folge geben wird. Wir nennen es die Übersetzung aus dem Schülerischen. Meistens wird Herr Yildiz darin ein einzelnes Wort erklären. Heute, gleich zum Auftakt, muss er etwas Größeres erklären. Das ganze Prinzip. Und sein Publikum ist nicht nur Frau Brettschneider, sondern auch Frau Dr. Henning, die sich, das Telefon noch in der Hand, langsam setzt.
»Also«, begann Yildiz, »was ist ein Meme? Im Kern ein Insider-Witz, der sich verbreitet und sich dabei verändert. Jeder baut ihn ein bisschen um. Die meisten Memes bedeuten dabei, und das ist wichtig, fast nichts. Und manche bedeuten wirklich nichts. 6-7 zum Beispiel.«
»Was bedeutet 6-7? Fragte Brettschneider.
»Nichts.«
»Das kann nicht sein. Es muss irgendwo herkommen.«
»Es kommt aus einem Lied und es hatte mal lose mit einer Körpergröße zu tun, aber das spielt keine Rolle mehr. Heute rufen es die Kinder einfach, ohne Grund, mitten im Satz. Es bedeutet nichts.«
»Herr Yildiz, eine ganze Generation ruft etwas, das nichts bedeutet?«
»Ganz genau.«
»Warum?«
Und hier kam der Teil, an dem selbst Frau Brettschneider still wurde.
»Weil«, sagte Yildiz, »ein Meme stirbt, sobald ein Erwachsener es benutzt. In der Sekunde, in der ein Lehrer, eine Marke, ein Schul-Instagram-Account ein Meme aufgreift, ist es tot. Verbrannt. Cringe. Die Kinder lassen es fallen und nehmen das Nächste.«
Er sah Henning an, nicht unfreundlich. »Und je sinnloser ein Meme ist, desto schwerer kann man es greifen. Man kann 6-7 nicht erklären, nicht benoten, nicht in ein Arbeitsblatt packen, nicht für die Schulkommunikation verwenden. Es ist gegen all das immun, weil da nichts ist, woran man es packen könnte.«
Es entstand eine Pause.
»Lassen Sie mich das zusammenfassen«, sagte Brettschneider langsam. »Die Kinder machen ihre Witze mit Absicht bedeutungslos, damit wir Erwachsenen sie nicht kapern können.«
»Im Kern, ja.«
Und nun lehnte sich Frau Brettschneider zurück, und über ihr Gesicht zog eine langsame Erkenntnis, wie die Sonne über ein Kartoffelfeld zieht. Aber es war keine Resignation, Es war fast so etwas wie Freude. »Das hatten wir auch schon«, sagte sie. »Hieß nur anders. Hieß Dada.«
»Hieß was?« sagte Henning.
»Dada. Zürich, 1916. Cabaret Voltaire. Da standen junge Leute auf einer Bühne und riefen dem braven Bürgertum Silben ins Gesicht, die nichts bedeuteten. Jolifanto Bambla o Falli Bambla. Hugo Ball nannte das Lautgedichte. Reine, absichtsvolle Sinnlosigkeit, mitten im Ersten Weltkrieg, als die Welt voll von großen, bedeutungsschweren Wörtern war, die in den Schützengräben gerade Millionen Menschen umbrachten. Und die jungen Leute sagten, »Eure Bedeutung hat versagt. Wir machen jetzt Lärm.« Sie griff nach ihrer Tasse, die leer war, denn die Kaffeemaschine ist ein Kapitel für sich, dazu gleich. »Jolifanto Bambla und 6-7 sind dasselbe Kind, Frau Dr. Henning. 100 Jahre auseinander und dasselbe Kind. Nur, dass das eine ein Handy hat.« Yildiz sah sie an, als hätte er sie zum ersten Mal gesehen. »Sie verstehen das besser als das halbe Internet.«
»Ich unterrichte seit 38 Jahren, 14-Jährige«, sagte Brett Schneider. »Glauben Sie, ich hätte Dada nicht jeden Montag im Klassenzimmer?«
Und an dieser Stelle ein kurzes Wort an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer. Denn vielleicht denken Sie gerade, 6-7? Das ist doch von gestern. Das war doch so 2025. Und wissen Sie was? Sie haben völlig recht. Wahrscheinlich ist dieses Meme längst Geschichte, während Sie das hören. Vielleicht erinnern Sie sich nur noch dunkel daran, so wie an einen alten Klingelton, von dem man heute nicht mehr versteht, warum er einem so wichtig war. Aber das ist kein Versehen. Das ist der ganze Witz. Diese Reihe jagt nicht immer dem allerneuesten Meme hinterher, erstens, weil jedes Meme schneller altert, als man eine Folge aufnehmen kann, und zweitens, weil, wie Sie gerade selbst gelernt haben, nichts so uncool ist wie ein Erwachsener, der unbedingt das Allerneueste kennen will. Es geht hier nicht um ein Meme. Es geht darum, wie sie funktionieren. Und darum, was die Kinder als Nächstes erfinden werden. Welches Wort? Welcher Trend? Welcher herrliche Unsinn? Das, anders als 6-7, ist niemals von gestern. Es ist jetzt an der Zeit, über das Video zu sprechen. Während die anderen redeten, hatte Kowalski Leas Telefon an sich gebracht, mit der Entschlossenheit eines Mannes, der wissen muss. Er fand das Video. Er sah es. Und er erstarrte. Denn das Video, das durch die ganze Schule ging, geteilt, mit Musik unterlegt, mit Untertiteln versehen, in Zeitlupe gesetzt, schon mehrmals umgebaut, das Video war er. Es zeigte Herrn Kowalski, vor einer halben Stunde, im Klassenzimmer, die Faust erhoben, das Gesicht rot, wie er aus voller Kehle brüllte, 6 und 7 sind 13! Und sie verstehen sofort, warum es funktioniert. Da ruft eine ganze Generation einen Laut, der nichts bedeutet. Und ein einzelner erwachsener Mann, ein Mathematiklehrer, hält das Ganze für einen Rechenfehler und schreit die korrekte Summe in den Raum, mit der ganzen Verzweiflung eines Menschen, der unbedingt will, dass die Welt einen Sinn ergibt. Diese Lücke zwischen dem, was die Kinder taten, und dem, was Kowalski darin verstand, diese Lücke ist der Treibstoff jedes Memes der Welt.
»Ich bin ein Meme«, flüsterte Kowalski.
Und dann, lauter, mit dämmerndem Entsetzen oder dämmerndem Stolz, man konnte es nicht unterscheiden.
»Ich bin ein Mem.
Ist das gut? Renate, ist das gut?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Brett Schneider ehrlich. »Kann ich das nutzen? Soll ich morgen reingehen und es selber sagen?
Sechs und sieben sind 13?
Dann lachen Sie mit mir, oder?
Das ganze Lehrerzimmer rief, wie aus einem Mund, Nein!
Herr Kowalski, sagte Yildiz eindringlich, was haben wir gerade gelernt? Was passiert, wenn ein Erwachsener das Meme benutzt?
Kowalski sank in sich zusammen. Es stirbt.
Es stirbt. In dem Moment, in dem Sie es sagen, ist es vorbei. Sie können ein Meme nicht reiten, Herr Kowalski. Sie können nur eines sein.
Kowalski sah aus, als wolle er im Boden versinken. Und da tat Herr Yildiz etwas Freundliches. Er zückte sein Handy, hielt es ihm hin und spielte ihm 5 Sekunden lang einen Sound vor. Eine hohe, zarte Männerstimme, die im Falsett etwas sang, das in diesen Wochen halb Deutschland im Ohr hatte. Kowalski sah ihn an. Was war das? Das, sagte Yildiz, ist die emotionale Grundversorgung meiner Generation. Ein Mann, der klingt wie eine Zeichentrickfigur, sagt uns im Falsett, dass wir gut genug sind. Wir spielen das natürlich nur ironisch. Er steckte das Handy weg. Und das Schlimmste daran, Herr Kowalski, es wirkt trotzdem. Jedes Mal. Es wurde, natürlich, sofort eine Konferenz daraus. An dieser Schule wurde aus allem eine Konferenz. Dr. Henning bestand darauf, ihr Meme der Woche zu veröffentlichen. Sie hatte es bereits getan, während alle redeten, und die Reaktion der Schülerschaft war eingetroffen. Sie war nicht, was Henning erhofft hatte. Die Kinder hatten ihr Meme nicht geliebt, sie hatten es auch nicht gehasst. Sie hatten etwas weit Schlimmeres getan. Sie hatten es ironisch weiterverwendet. Das Schullogo in Comic Sans war jetzt selbst ein Meme. Ein Symbol für hoffnungslose Erwachsenenpeinlichkeit. Ein Werkzeug, mit dem die Kinder nun einander verspotteten. Henning war, ohne es zu merken, viral gegangen. Als Mahnmal.
Konrektorin Vogt, die Schulleitung dieser Geschichte, hatte derweil eine ganz andere Krise. Sie hielt ihr Telefon mit ausgestrecktem Arm von sich, als wäre es heiß.
»Ein Schüler«, sagte sie, »hat ein Video von Herrn Kowalski 1000-fach verbreitet, ohne Einwilligung. Das ist das Recht am eigenen Bild. Das sind Persönlichkeitsrechte. Wer hat hier das Recht am eigenen Bild? Wer hat das Recht am eigenen Bild?«
Sie sah Henning an.
»Und Sie posten jetzt Memes auf einem offiziellen Schulkanal?« »Frau Dr. Henning, ich gebe das alles nur weiter, aber wenn das so weitergeht, gebe ich es an einen Anwalt weiter.«
Das nebenbei ist Frau Vogts Lebensprinzip. Sie macht nie etwas, das schiefgehen könnte. Sie gibt Dinge weiter. Merken Sie sich auch das. Und über all dem, fast unbemerkt, geschah die eigentliche Pointe des Tages. Denn während Hennings konstruiertes, erzwungenes Schulmeme an der Wirklichkeit zerschellte, hatten die Kinder zur gleichen Zeit ganz von selbst ein anderes Meme erschaffen. Ein echtes. Eines, das sie liebten. Es war Herr Pass. Herr Pass war der Hausmeister, und Hausmeister sind, wie jeder weiß, die eigentliche Schaltzentrale jeder deutschen Schule. Niemand wusste genau, wie es angefangen hatte. Irgendjemand hatte ein Foto gemacht. Herr Pass, wie er völlig ungerührt durch einen tobenden 6-7 brüllenden Flur schritt, eine leere Tasse in der Hand, den Blick auf einem fernen Punkt, vollkommen unberührt vom Lärm der Welt. Darunter stand nur »Herr Pass, passt schon«. Und die Kinder hatten es vergöttert. Sie teilten es, sie bauten es um. Herr Pass hat keine Aura, Herr Pass ist Aura. Herr Pass, der Mann, den nichts erschüttert. Es war organisch gewachsen, aus echter Bewunderung, und es war das genaue Gegenteil von Hennings Meme. Es war nicht gemacht,
Es war gefunden. Herr Pass stand in der Tür, als das alles zur Sprache kam. Man erzählte ihm, er sei ein Meme. Die Kinder liebten ihn. Er sei gewissermaßen die berühmteste Person der Schule. Herr Pass nickte langsam. Er ließ Wasser in seine leere Tasse laufen, rührte einmal um, ohne dass etwas darin gewesen wäre, und sagte: »Klar bin ich das. Ich versuch's ja auch nicht.« Er trank den imaginären Kaffee. »Das ist der ganze Trick. Hätte ich euch auch sagen können.« Er zuckte mit den Schultern. »Passt schon.« Und er ging. »Passt schon.« Das war, wie sich noch herausstellen würde, ungefähr alles, was Herr Pass je zu irgendetwas zu sagen hatte. Und meistens stimmte es. Die Wendung, und das wird in dieser Reihe öfter so sein, gehörte Frau Brettschneider.
Sie hatte in der vierten Stunde die 8b, dieselbe 8b, die 6-7 gerufen hatte. Sie ging hinein. Und sie tat etwas, das kein anderer Erwachsener im Gebäude an diesem Tag getan hatte. Sie verbot 6-7 nicht. Und, was viel wichtiger ist, sie versuchte auch nicht, es zu benutzen. Stattdessen sagte sie: »Ihr ruft die ganze Zeit 6-7. Ich weiß, es bedeutet nichts. Das ist in Ordnung. Setzt euch. Ich erzähle euch von ein paar jungen Leuten, die genau das schon vor 100 Jahren gemacht haben und damit eine Kunstrichtung begründet haben, über die heute Doktorarbeiten geschrieben werden.« Und die 8b, die an diesem Tag jeden Erwachsenen entweder ausgelacht oder ignoriert hatte, wurde still. Nicht, weil man es ihr befohlen hatte, sondern weil ihr zum ersten Mal jemand nicht ihr Meme wegnehmen, verbessern oder verkaufen wollte, sondern es ernst nahm, ohne es zu zerstören. Sie hörten von Hugo Ball, der ein Kostüm aus Pappe trug und Silben rief, und ganz hinten murmelte jemand, fast zärtlich, 6-7. Und diesmal lachte niemand. Und es klang plötzlich beinahe wie ein Gedicht. Es klingelte. Das Kollegium zerstreute sich. Herr Kowalski, der trotz aller Warnungen mit dem Gedanken gespielt hatte, sein Meme doch zu reiten, kam nicht mehr dazu. Denn als er am nächsten Morgen entschlossen ins Klassenzimmer trat, bereit, berühmt zu sein, stellte er fest, dass niemand mehr an das Video dachte. Es war vorbei. Die Kinder waren weiter. So sind Memes. Eine Woche bist du unsterblich, in der nächsten bist du vergessen. Kowalski war, das muss man sagen, kurz untröstlich, berühmt gewesen und vergessen worden zu sein. Und dann, eine Stunde später, war er einfach nur erleichtert, wieder ein ganz normaler, unsichtbarer Mathematiklehrer zu sein. Was, wenn man darüber nachdenkt, sein eigentlicher Wunsch gewesen war. Dr. Henning, deren Meme als warnendes Beispiel in die Geschichte der Schule eingehen würde, saß noch lange über ihrem Telefon. »Das Meme von Herrn Pass hat funktioniert«, murmelte sie. »Meins nicht. Der Unterschied ist Authentizität.« Ihre Augen begannen auf die schlimmstmögliche Weise zu leuchten. »Ich frage mich, ob man Authentizität strategisch einsetzen kann.« »Sie wird es versuchen. Wir werden dabei sein.« Und Frau Brettschneider wollte einen Kaffee. Die Maschine im Lehrerzimmer war neuerdings ein glänzender, schwarzer Apparat, den der Schulträger angeschafft hatte und der eine App verlangte, einen Login und der, bevor er irgendetwas tat, einen Hydration Score anzeigte. Brettschneider betrachtete das Gerät 3 Sekunden lang. Das Gerät betrachtete sie. Dann ging sie ins Sekretariat, wo es eine ganz normale Kanne gab, die niemanden bewertete. Das, müssen Sie wissen, ist nicht Sturheit. Das ist Würde. Und Sie werden es noch oft erleben.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, endet die allererste Folge. Fast. Denn das hier, das mit dem Meme, war nur der Anfang. Alle 14 Tage kommt etwas Neues durch diese Tür. Mal wird es wieder ein Meme sein. Mal ein nagelneues Wort aus der Jugendsprache, das die halbe Klasse benutzt und das in keinem Wörterbuch steht. Und mal wird es kein Wort der Kinder sein, sondern eines von ganz oben. Eine frische Reform, eine neue Richtung der Bildungspolitik, ein Erlass, der alles besser machen soll. Und jedes Mal werden dieselben Menschen im selben Lehrerzimmer stehen und versuchen, mitzukommen. Bis dahin, wenn Sie etwas rufen wollen, das nichts bedeutet, nur zu. Sie stehen damit in einer langen, ehrwürdigen Tradition. 6, 7. Ende der ersten Folge. Ein Wort zum Schluss. Diesmal ganz ohne Lehrerzimmer. Diese Hörspielreihe entsteht von Florian Nuxoll in Zusammenarbeit mit Claude, einer KI. Das heißt aber ausdrücklich nicht, dass die KI hier alles schreibt. Es ist eher so. Florian ist definitiv zu lange auf TikTok und Instagram unterwegs, jede Woche, bekommt in der Schule jede Menge mit und beschäftigt sich intensiv mit Medienkompetenz. Irgendwann hat er sich gefragt, wie bringt man dieses Thema eigentlich an Lehrkräfte heran? Wie vermittelt man die neuesten Entwicklungen in den sozialen Netzwerken auf eine Art, die spielerisch ist und sogar Spaß macht? Die Idee war dieses Hörspiel. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Der Weg dahin ist Co-Konstruktion. Florian hat die Ideen und macht die Vorschläge, und gemeinsam, in ganz vielen Iterationen, entsteht daraus dieses Skript. Vertont wird es anschließend von 11 Labs, einer Audio-KI. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gern und verpassen Sie die nächsten Folgen nicht.